Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Das Gute war, dass ich erkannt habe, dass Scheitern und Fehler einfach etwas ist, was man wirklich auch mal anders sehen kann oder bewerten kann. Für sich selber, aber auch gesellschaftlich. Ich glaube, auch was Resilienz anbelangt, bin ich doch leidensfähiger, als ich selber immer dachte. Damals, ja, habe ich so gedacht, ich muss mich anpassen und gleichzeitig wollte ich das nicht. Ich wollte einfach mal was erleben, was probieren und mir was beweisen, mir und den anderen. Und 1000 Euro haben mir dann das Genick gebrochen. Da war dann für mich klar, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Ich habe ehrlich gesagt nie über die Konsequenzen nachgedacht, was das wirklich bedeuten kann, sich zu verschulden, Insolvenz anzumelden. Da war ich vielleicht auch ein bisschen naiv. Wo ich jetzt immer noch sage, Scheitern ist scheiße, das tut weh. Ja, das ist nichts, worauf ich erpicht bin, aber es hat mich stärker gemacht. Also ich habe gelernt, dass was passiert ist, den Fehler von meinem Wert zu trennen. Wer Krimis mag oder wer Horrorfilme mag, der kann mein Buch lesen. Vielleicht kann man es ja so zusammenfassen.
Kürzlich habe ich in einem Interview über die ganz unterschiedlichen Gäste von Mehr Mut zum Glück gesprochen. Es ist wirklich erstaunlich, welche Vielfalt an Geschichten in knapp 4 Jahren präsentiert wurden. In der heutigen Folge gibt es wieder eine ganz neue Facette zu entdecken. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mehr Mut zum Glück. In einer Welt voller Herausforderungen und Rückschläge gibt es immer wieder inspirierende Geschichten, die uns daran erinnern, dass es nie zu spät ist, etwas Neues aufzubauen. Heute habe ich Martina Leisten bei mir zu Gast. Sie eröffnete nach dem Studium eine Kneipe, schlitterte ein knappes Jahr später in die Privatinsolvenz und kam aus diesem negativen Strudel nicht mehr so leicht heraus. Doch anstatt den Kopf in den Sand zu stecken, versuchte Martina mit ganz anderen Ansätzen trotz aller Widrigkeiten wieder auf die Beine zu kommen. Das ist ihr nach einigen schwierigen Jahren auch gelungen. Heute hat sich Martina als systemischer Coach, Buchautorin, Podcasterin und Speakerin ganz den Themen Resilienz, Authentizität und Selbstwertstärkung verschrieben. Das Interview zeigt sehr anschaulich, wie wichtig Mut und Authentizität in schwierigen Lebenssituationen sind und wie Martina mit gesellschaftlichem Druck und dem deutschen Tabuthema Scheitern umgegangen ist. Es ist jetzt keine typische Chaka-Heldengeschichte geworden, sondern eine, die uns lehren soll, niemals aufzugeben und immer an uns selbst festzuhalten. Und zwar egal, was das Leben für uns so bereithält. Und ich darf schon mal spoilern, es ist ein sehr lebendiges und unterhaltsames Interview geworden und kein trauriges Gespräch. Außerdem ist es das erste Interview in 9 Jahren geworden, in dem mein Interviewgast meine Aussagen mit denen seiner eigenen Mutter verglichen hat. Auch nach 9 Jahren als Blogger und Podcaster gibt es also noch was Neues. Aber jetzt will ich dich nicht weiter mit meiner Vorrede langweilen, sondern wir gehen direkt zum Interview. Auf geht's! Meine Leitung geht heute nach Berlin zu Martina Leisten. Auf sie trifft der Titel meines Podcasts perfekt zu, denn sie musste sehr viel Mut aufbringen, um zu ihrem Glück zu finden. Was genau dahinter steckt, darüber wollen wir heute sprechen. Aber erstmal herzlich willkommen im Podcast, Martina. Schön, dass du da bist.
Hallo Daniel, schön, dass ich da sein darf.
Ja, mich freut es auch ganz besonders, weil dein Buch hat mich jetzt Anfang des Jahres begleitet. Ich habe es innerhalb von 2 Tagen, glaube ich, durchgelesen. Und ich habe es gerne gelesen, aber es ist mir auch schwer gefallen, es zu lesen. Darüber wollen wir ja heute sprechen. Bevor wir das machen, lass uns nochmal über das Glück sprechen, denn darum soll es ja in diesem Podcast gehen. Was bedeutet dir persönlich Glück?
Glück ist für mich persönlich enorm wichtig, jedoch eine, ja, sage ich mal, Variable, die ja nicht so gut beeinflussbar ist aus meiner Sicht. Also hat auch viel mit Zufall zu tun, gehört zum Leben dazu. Also Glück und Zufriedenheit sind für mich 2 Paar Schuhe. Glück sind die seltenen Momente, die Highlights. Aber gleichzeitig glaube ich, dass man Glück schon auch beeinflussen kann, eben durch die eigene Grundhaltung. Also wer durch die Welt geht und sagt, mir passiert eh nichts Gutes, ja, dem widerfährt auch seltener Glück.
Das stimmt natürlich. Und ich glaube, wir komme am Ende des Gesprächs dann nochmal auf das Thema zurück. Dein Buch heißt Voll verkackt, wie ich auf ganzer Linie scheiterte und was ich daraus lernte. Und das Buch erzählt ja deine Geschichte nach dem Studium bis heute oder bis vor einem Jahr. Und man merkt halt, dass du richtig leidensfähig gewesen bist und es ist eine ganze Menge passiert in deinem Leben. Und manchmal wusstest du gar nicht, wie du jetzt weitermachen sollst. Was hat dich so lange an deinen Träumen festhalten lassen?
Ja, also ich finde es interessant, dass du das so empfindest, also gerade die Leidensfähigkeit. Also ich habe mich nicht als leidensfähig gesehen. Ich habe gedacht, meine Güte, ich muss, ist ganz interessant, so der Blick von außen oder jetzt auch der Blick zurück von mir auch, ne? Aber ich habe manchmal gedacht, ich bin unstetig, ich muss doch mal eine Sache zu Ende bringen, ich muss doch erfolgreich sein, beiß dich da doch mehr durch. Gerade was meinen Laden anbelangt, es gibt so eine goldene Regel bei Cafés, dass man sagt, nach einem Jahr weiß man eigentlich erst, ob der Laden gut läuft. Mhm. Und just nach einem Jahr habe ich ihn geschlossen. Also hätte ich den jetzt 10 Jahre aufrechterhalten, dann hätte ich mich als sehr leidensfähig gesehen. Aber kann man ruhig so wahrnehmen, ne? Stelle ich deine Wahrnehmung gar nicht in Frage. Also ich glaube, auch was Resilienz anbelangt, bin ich doch leidensfähiger, als ich selber immer dachte.
Hm. Ja, und das kam ja eine Sache nach der anderen. Das dröseln wir jetzt nochmal so ein bisschen auf. Ich habe jetzt festgestellt, als ich das Buch gelesen habe, wir sind ja fast gleich alt. Aber wir sind an unterschiedlichen Ecken im Leben anders abgebogen. Ja. Da habe ich mir am Anfang von dem Buch schon die Frage gestellt, warum ist es dir so schwer gefallen, nach dem Studium einen Job zu finden, der etwas für dich war? Du hast eben gesagt, du warst nicht so stetig und du hast irgendwie nicht so einen richtigen Fokus gehabt. Woran lag das?
Also ich glaube, das lag auch an der Wahl meines Studiums oder das passte auch zu mir, Sozialwissenschaften, viele Fächer, viele Interessen. Ich habe das, ich habe damals immer so den heiligen Gral gesucht und mittlerweile erkannt, dass ich den niemals finden werde. Also dass ich auch ein Scanner-Typ bin, dass ich einfach gerne parallel verschiedene Sachen mache und mich das glücklich macht. Und ich glaube, damals habe ich so gedacht, ich muss mich anpassen und gleichzeitig wollte ich das nicht. Also so dieses so, jetzt habe ich studiert, jetzt muss ich doch was Anständiges arbeiten, in einer Festanstellung und ein sicheres Einkommen haben. Und irgendwas in mir hat da rebelliert. Und zudem war da auch noch die Generation Praktikum. Also ich war wie auf so einer, auf so einer Odyssee durch mein Leben. Wo soll meine Reise hingehen? Das war einfach sehr unklar.
Und du bist da auch tatsächlich nicht auf Nenner gekommen, dass du gesagt hast, mich interessiert jetzt zum Beispiel das Thema Marketing und PR oder irgendwie sowas in der Richtung, sondern du bist dann auf die Idee gekommen, eine Kneipe zu eröffnen.
Genau, das war auch ein Weg dahin. Also tatsächlich habe ich am Anfang noch gedacht, Marketing und PR ist mein Ding, weil ich in Promotion-Agenturen gearbeitet habe beim Film und habe dann aber gemerkt, eben genau, irgendwie fühlt sich das nicht gut an, diese Jobs, was mache ich hier eigentlich? Habe mich dann coachen lassen, ich war arbeitslos und wir haben dann halt rausgearbeitet, wie wichtig es für mich ist, mein eigener Chef auch zu sein. Und da war ich halt sehr optimistisch, ne? Genau, und habe dann gesagt, ja, einen eigenen Laden, das wär's doch den Schlüssel zum Glück in der Hand. Da war ich voller Tatendrang.
Bei mir war es übrigens auch so, ich habe vor dem Studium diverse Praktika gemacht, bei einer Zeitung, beim Fernsehsender. Ja. Ich habe für so einen Musikvertrieb gearbeitet, habe da ein bisschen PR und Marketing gemacht während des Studiums. Und nach dem Studium war ich auch erstmal arbeitslos und habe mir auch die Frage gestellt, was mache ich jetzt? Und ich hatte überhaupt keine Ahnung und habe dann mit Marketing und PR losgelegt und das war auch sehr schwer und ich war nach dem Volontariat war ich dann auch arbeitslos und habe mir auch die Frage gestellt, wo will ich jetzt hin, was will ich jetzt machen, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, so ein Risiko einzugehen und dann eine Kneipe zu übernehmen. Warum bist du dieses Risiko eingegangen?
Du hast das schon gesagt, das Risiko einzugehen. Also ich glaube, in mir steckt eine sehr hohe Risikobereitschaft, derer ich mir auch nie so bewusst war. Ne? Also ich sag mal, ich komme jetzt nicht aus einer Unternehmerfamilie, sondern meine Eltern sind, sag ich mal, einfache Arbeitnehmer gewesen. Bloß keine großen Sprünge machen. Und vielleicht war das wie so ein negatives Glaubensmuster oder das hat mich angespornt zu sagen, ach komm, ich bin in Berlin, hier ist doch so eine Macherstadt. Das wird schon gehen. Ich habe ja auch Gastro-Erfahrung. Also ich kam jetzt nicht da rein und habe von Tuten und Blasen keine Ahnung gehabt, ne? Sondern Ja, ich wollte einfach mal was erleben, was probieren und mir was beweisen, mir und den anderen.
Und das ging ja am Anfang noch relativ gut los. Also das war ein ziemlicher Aufwand, den Laden zu eröffnen. Und ich glaube, dein damaliger Freund, der ist erst am Tag der Eröffnung dann fertig geworden mit dem Boden. Da standst du auch schon unter Druck. Wie war das so für dich jetzt so im Rückblick?
Ja, hast du vollkommen richtig wiedergegeben. Also es war nicht nur der Druck, dass mein Partner damals den Boden so spät fertig gemacht hatte. Ich hatte nur 10.000 Euro Startkapital. Das kann man vielleicht an der Stelle mal sagen. Also Möglichkeit entdeckt zu haben, aus der Arbeitslosigkeit heraus einen Kredit zu kriegen, ist natürlich was ganz Großartiges. Und gleichzeitig ist man dadurch sehr limitiert. Die Hälfte dafür ging ja für Kaution und Miete schon drauf. Mit der anderen Hälfte habe ich irgendwie Wareneinkauf ein bisschen renoviert, ein paar Möbel reingestellt. Sprich, ich hatte den Druck, von Tag 1 an Umsatz zu fahren. So, und dann dachte ich, ach komm, so riesige Umsätze müssen das auch gar nicht sein. Ne? Das waren, weiß ich nicht, maximal 100 Euro Umsatz, so 10 Gäste am Tag. Ich kam aus Gastronomien, jetzt nicht aus so Riesenläden, so ähnliche Läden, wo man, weiß ich nicht, 5, 6, 700 oder mehr am Tag gemacht hat, wo ich dachte, also da werde ich ja wohl die 100 Euro schaffen. Ne? Und so wurde das auch abgesegnet. Ich meine, ich habe einen Businessplan gemacht, den ich vor einer Bank eingereicht habe. Ich habe dann Gespräch gehalten im Sacco und da kam natürlich auch die Frage von der Kreditinstitut, ja, warum müssen Sie denn noch eine sein? Da sind doch schon so viele da am Boxhagener Platz. Ne? So, da war ich natürlich drauf vorbereitet, Konkurrenz belebt das Geschäft etc. Was das aber für mich letzten Endes bedeutet hat, das hat sich dann erst gezeigt, ne? Dass ich gemerkt habe, okay, es gibt 0 Euro Umsatztage. Du sitzt hier allein im Laden und kassierst lebst von Hartz IV, damit du das überhaupt ermöglichen kannst und das Hartz IV geht auch noch in den Laden. Also ich hatte eigentlich nichts zum Leben und habe da alles reingesteckt.
Du hattest ja von Anfang an auch einen Nachbarn, der dir das Leben so ein bisschen schwer gemacht hat. Das kam dazu, dass Leute den Laden gebucht haben für Geburtstagsfeiern und so. Und dann wurde es ein bisschen lauter. Und dann gab es immer einen Nachbar, der dann auf dich zugekommen ist und gesagt hat, so geht es nicht weiter. War das so eins der Probleme, die dafür gesorgt haben, dass du nicht auf einen grünen Zweig gekommen bist?
Ja, das war auf jeden Fall eins der Probleme. Also der kam sogar am Eröffnungsabend an. Da waren dann 100 Leute im Laden und ich hatte vorher Zettel verteilt, so von wegen auf gute Nachbarschaft und wir feiern heute Einweihung und bitte kommt doch vorbei oder weiß nicht was. Und er kam runter und hat dann gesagt, wenn du Krieg willst, den kannst du haben, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, warum er sich beschwert hat. Es hat sich nachher herausgestellt, nur um es kurz zu machen, der wohnte da schon länger, der war genervt. Das war so ein, ja, so, das war am Boxi ein Laden, ein Friedrichshainer Punk war das, ja. So, wo man dachte, es war nicht die alte Oma, die sich beschwert hat, sondern einer, von dem man niemals gedacht hätte, dass er das macht. Und der hat vorher schon Beschwerden gemacht, der hat den Nachbarladen, da kam die Polizei, wir sind mit dem Dezibel-Messgerät in die Wohnung gegangen. Und das Paradoxe war, als ich dann irgendwann aus dem Laden raus bin, ist er auch ausgezogen, ne? So, wo ich echt dachte, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Also das war schon blöd, weil diese Feiern, die dann nachher kamen oder DJs, die aufgelegt haben, The Boss Hoss waren mal bei mir, der Sascha hat seine Lieblingsplatten aufgelegt, da waren 150 Leute, haben sich da reingequetscht, da kam um 10:30 die Polizei, ja, das ist scheiße, ne? Also, aber das war ja nicht das Einzige, also die Lage war nicht so gut, wie ich es eingeschätzt hatte. Und ganz ehrlich, wenn du in der Gastronomie, jeder kennt so einen Laden, wo schon mal viele Läden drin waren und keiner läuft. Ne? Und dann kamen sogar Leute bei mir an und sagten, ach, schon wieder eine, die ihr Glück versucht. Ne? Also das war, ja, da hat man einen gewissen Stempel, ne? Ohne es zu wissen. Und vor mir die Besitzerin, die war scheinbar so verzweifelt, dass sie ja dann kleine Vorhänge dran gemacht hat und oben ohne bedient hat. Da habe ich immer noch gesagt, also so weit ist es zum Glück bei mir nicht gekommen. Ne? Aber trotzdem, das waren viele Faktoren, die ungünstig waren.
Und wann hast du dir eingestanden, dass das nichts mehr wird?
Ja, das hat ein bisschen gebraucht, aber eben, wie ich vorhin schon meinte, jetzt auch nicht so ewig. Also erstmal musste ich mir Gelder leihen, um das Ding aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig habe ich gemerkt, so nach einem halben, dreiviertel Jahr kamen die ersten Stammgäste. Also es war nicht, dass nie jemand da war, aber es war immer noch so eine Nullnummer, Milchmädchenrechnung. Und als ich dann zum Jahreswechsel, weiß ich noch, eine Stromnachzahlung bekam. Also ich hatte den Abschlag, dachte ich, okay, gelegt. Er war wohl doch zu niedrig. Und 1000 Euro haben mir dann das Genick gebrochen. Da war dann für mich klar, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Genau. Also nicht nur, dass ich die nachzahlen muss, sondern der Abschlag wird ja höher. Also meine Fixkosten steigen, sodass dann klar war, okay, ich muss das Ding abgeben. Ich lasse das jetzt den Karren gegen die Wand fahren. Bin dann, und habe den Strom abstellen lassen und habe gekündigt. Da war auch sogar so eine Klausel im Mietvertrag. Da hatte der Vermieter schon draus gelernt, dass da viele Leute pleite gegangen sind. Und ich konnte nachweisen, dass meine Umsätze, also meine BWAs, die waren schlecht. Und dann hat er mich auch schnell da rausgelassen. Ja, und so bin ich dann raus aus dem Fräulein Palisander.
Du hast ja eben gesagt, es waren vorher Läden drin, die nicht liefen. Was hat dich annehmen lassen, dass du es besser hinbekommst?
Ich als erstes dachte ich gerade Größenwahn. Nein, also nee, nicht wirklich. Also ich glaube, es war so eine Mischung aus, ich gehe da mit einem Plan ran, ne? Ich habe einen Businessplan, ich habe eine Idee, ich habe Erfahrung. Ich habe unterschätzt, wie wichtig der Faktor Geld dann doch da ist, ne? Und ich habe mir einfach gedacht, komm, ich mache das irgendwie schon seit 7, 8 Jahren nebenbei. Ich habe schon viel in Läden gearbeitet, das wird schon funktionieren. Auch, dass ich da, ja, ich kannte Friedrichshain bis dann nur ein Jahr. Mittlerweile kann ich dir am Platz genau jeden Laden sagen, den du nehmen solltest und nicht. Das ist aber jetzt 10 Jahre später, ne? Also, ja. Optimismus vielleicht auch und eben auch die Risikobereitschaft in mir und zu sagen, okay, ich traue mich was. Ne? Ich habe ehrlich gesagt nie über die Konsequenzen nachgedacht, was das wirklich bedeuten kann, sich zu verschulden, Insolvenz anzumelden. Da war ich vielleicht auch ein bisschen naiv.
Und genau das ist ja dann passiert. Mit Anfang 30 bist du in die Privatinsolvenz geschlittert und warst damit auch völlig überfordert. Wie bist du damit umgegangen?
Genau. Also die Privatinsolvenz war ja auch etwas, was ich vermeiden wollte. Ich habe danach eben noch Jobs angenommen. Ich wollte meine Schulden abbezahlen. Ich habe mir einen Mediator genommen, der Vergleiche versucht hat abzuschließen. Und als es dann doch soweit war, dass ein Gerichtsvollzieher bei mir vor der Tür stand und mich aus der Dusche rausgeklingelt hat und ich ja die Hand heben musste, weil ich sagte, ich habe hier keine Goldbarren, ich habe hier keine 10.000 Euro gerade mal unterm Bett liegen, habe ich gemerkt, ja, dann das war wie den Kampf zu verlieren. Also alles, was man nicht will, alles, was man ablehnt, auf jeglicher Ebene, finde ich, im Leben, holt einen ja immer ein. Ne? Und je mehr ich mich gegen etwas wehre, umso mehr kommt es auf mich zu. Und wie bin ich damit umgegangen? Es war schrecklich. Also für manche ist das ja so ein ja Befreiungsschlag. Juhu, endlich keine bösen Briefe mehr. Und ich habe mich ja noch mehr dafür geschämt. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich bin noch mehr gescheitert jetzt durch diese Anmeldung der Privatinsolvenz, als ich das mit meinem Laden sowieso schon war.
Und Privatinsolvenz heißt ja, das geht mehrere Jahre und du kommst mehrere Jahre eigentlich da nicht mehr raus. Wie war das für dich, dieses Gefühl zu haben, ich muss jetzt noch jahrelang das schlucken und versuchen, aus den Schulden rauszukommen?
Ich atme auch gerade schon wieder schwer, wenn ich dran zurückdenke. Ja, also genau, vielleicht noch ganz kurz. Das war zwar eine Firma, ne, ein Laden, aber ich war Einzelunternehmerin, deswegen Privatinsolvenz. Hätte ich eine UG oder GmbH gehabt oder eine andere Unternehmensform, wäre mir das erspart geblieben. Das Gefühl war tatsächlich die totale Unfreiheit, ja, das Gefangensein, wie im Gefängnis. Ist jetzt am Anfang wird man auch noch mehr in Anführungszeichen überwacht, muss mehr abliefern. Nach der Hälfte der Zeit ging das. Aber zu wissen, hey, ich habe jetzt hier mal 6 Jahre viele Einschränkungen. Natürlich will ich ja auch mein Geld abbezahlen, aber es ist nicht nur das Geld, was fehlt. Es ist dieses, ja, wie so ein Stempel auf der Stirn zu haben. Du gehst damit nicht hausieren, du gehst damit nicht zum Bäcker und sagst, ey, sag mal, bist du eigentlich auch schon mal insolvent gewesen? Also wie ist denn das? Ne? Und ja, also das war für mich sehr, sehr schwer. Das war ein richtiges ja, Stigma für mich.
Du kommst ja ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen und bist dann nach Berlin gegangen, hast dort den Laden eröffnet und hast dann gesagt, du brauchst Abstand von Berlin und bist wieder zurückgegangen. Aber das war auch nicht die richtige Entscheidung, oder?
Nee, also ich bin zwar an Karneval als Rheinländerin wieder zurückgegangen. Das war so ein Versuch, also wo ich dachte, ich versuche da mal Abstand zu kriegen, wieder in der Nähe meiner Familie mehr zu sein. Vielleicht baut mich das auf. Mhm. Aber das war in mir. Das ist wie hier in Breakfast at Tiffany's, ne? Holly Golightly, Audrey Hepburn damals. Du trägst deinen Käfig, also den Käfig nimmst du immer mit, egal wo du bist. Und das war eine ganz schlimme Zeit für mich, weil ich da auch noch weniger Freunde hatte. Also da habe ich ja auch schon ein paar Jahre in Berlin gelebt. Und als ich dann auch noch dachte, ich kann irgendwie aus der Insolvenz rauskommen. Also sagen wir es mal so, ich war unzufrieden mit dem Zustand der Insolvenz und habe versucht, da irgendwie rauszukommen und gedacht, wir können noch einen Vergleich abschließen. Also das, was jetzt mittlerweile, kann man ja vorzeitig aus der Insolvenz rausgehen, wenn man einen bestimmten Betrag schon abgeleistet hat, ne? Und das habe ich auch versucht und bin dann so ein bisschen glücksspielmäßig in so eine, hab gedacht, okay, ich bewerbe mich mal im Fernsehen bei so einer Backshow, wo ich Geld gewinnen kann. Vielleicht klappt es dann. Und das war für mich diese Zeit in Köln, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin da grandios in einer Backshow noch gescheitert, habe da geheult, wurde im TV verarscht und danach bin ich wieder zurück. Also ich bin auch übrigens, ich glaube, ich habe jetzt 8 Jahre, wir sind gerade umgezogen vor 3 Monaten, 8 Jahre in meiner letzten Wohnung gewohnt. Das fällt mir total schwer, das loszulassen. Das war meine Traumwohnung mit Traumblick. Aber in der Zeit bin ich, ich glaube, 20 Mal umgezogen oder 15 Mal in diesen Jahren. Ne? Also, ja.
Du bist ja selbst, als du Fräulein Palisander hattest, bist du ja auch nochmal umgezogen in eine günstigere Wohnung, einfach damit du den Laden behalten kannst. Ne?
Ja, da bin ich, glaube ich, schon zum Glück auch flexibel gewesen. Also muss ich dran denken, dass ich auch ein Gespräch mit einer Klientin hatte, die auch gerade kurz vor der Insolvenz steht und die mir erzählte, dass sie, weiß ich nicht, wie viel für ihre Wohnung zahlt, wo ich dachte, und wie stemmst du das Schuldenabzahlen denn gerade? Warum bist du noch nicht umgezogen und hast die Kosten reduziert? Ne? Also, aber das war auch sehr schwer. Aber ich halte an nichts fest, insofern, dass ich auch schon 2-3 Mal meinen ganzen Haushalt aufgelöst habe. Also Tabula rasa und Neustart, ne? Aber also insgesamt kann ich hier sagen, das geht zum Glück nicht allen so. Das ist ja die Frage, wie bewerte ich die ganze Situation, ne? Ja. Für mich war das eine Niederlage, das war ein Scheitern, insolvent zu sein. Ich wurde depressiv, ich habe mich gehasst, ich habe mich als Versager gefühlt. Das fasst es ganz kurz zusammen.
Du hast aber auch wieder festangestellt gearbeitet, damit Geld reinkommt. Das funktionierte anfangs auch sehr gut, aber lief irgendwann schief. Was ist da passiert?
Richtig. Also ich bin übrigens eine, die jetzt nicht gerne äußeren Umständen die Schuld gibt. Das ist für mich so eine Opferhaltung. Ne? Aber in einem Fall war es dann so, ich hatte meinen Traumjob gefunden für eine Limonade, die auch was mit Surfen zu tun hatte. Und da wurden wir alle gekündigt, weil der Konzern das übernommen hat. Also es gibt Dinge, gegen die kann man nichts machen. Ja. Und dann habe ich weitergesucht und habe einfach gemerkt, ey, dieser ganze Umsatzdruck im Vertrieb, also das war im Vertrieb, Außendienst, Gastronomie, das war mir viel zu schwer. Ich habe so gestruggelt, also ich habe gearbeitet, hatte nicht viel von dem Geld und mich auch dann schon wieder gefragt, was mache ich hier eigentlich? Ne? Ich kann gut verkaufen, aber das liegt mir nicht so gut wie jetzt zum Beispiel Coaching oder Beratung oder Bücher schreiben. Ne? Das passt viel besser zu mir. Ja, und das war blöd, ne? Dass ich dann ein Großteil der Zeit auch arbeitslos war während der Insolvenz.
Und konntest du dann trotzdem was abbezahlen?
Ja, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr wie viel, muss ich sagen, aber es war nur ein Bruchteil und das fühlt sich natürlich auch nicht gut an. Also am Ende gehst du raus, also ich habe eine Restschuldbefreiung gekriegt, das ist schön, das kriegt ja auch nicht jeder, ne? Aber da habe ich dann auch gedacht, ich hätte lieber die Schulden schneller abbezahlt. Hätte ich doch mal, weiß ich nicht, 3.000 netto gehabt. Wie viel Schulden hatte ich insgesamt? 40.000oder 4.000 netto. Dann wäre das eine schnelle Nummer gewesen. Da hätte ich da nicht 6-7 Jahre da rumgekrepelt. Ne?
Mhm. Ja. Und wann hast du jetzt die Entscheidung getroffen, dann doch wieder nach Berlin zurückzugehen?
Ja, muss ich selber rechnen, muss ich selber in meinem Lebenslauf nachgucken. Ist wirklich so, in meine Vita auch teilweise, wann habe ich noch mal was gemacht? Das war dann Ende 2014. Also da, also um es noch mal zu sagen, der Laden, das war 2008 auf 2009. Also ich könnte als Opfer auch der Wirtschaftskrise damals die Schuld geben und sagen, ja, die Leute hatten kein Geld, darum ist keiner zu mir gekommen. Mache ich zum Beispiel auch nicht, ist ja Quatsch. Genau, seit 2014 bin ich wieder in Berlin Und ja, das ist okay. Ne? Also hier muss ich nicht immer bleiben, aber jetzt bin ich erstmal hier. Ja. Ich bin ein Nomade.
Okay, du hast eben die Backshow erwähnt. Du backst ja leidenschaftlich gern, das hat man in dem Buch auch gelesen. Und die Backshow war da eigentlich ein Wink des Schicksals. Trotzdem hat es nicht funktioniert. Und das lag unter anderem auch an dir selber. Ne? Warum hat das nicht funktioniert?
Ja, also ich sag mal so, wenn man an etwas rangeht und sowieso schon sehr niedergeschlagen ist oder so ein Selbstbewusstsein hat, was sehr leicht ankratzbar ist, dann ist jeglicher Rückschlag oder jegliche Kritik und gerade so eine Competition-Show, ja, wo dann 10 Leute gegeneinander antreten und man bewertet wird, eigentlich das, was man sich auf gar keinen Fall geben sollte. Ne? Mhm. Das ist so wie aktuell ja gerade noch Dschungelcamp geht jetzt gerade zu Ende, die ins Dschungelcamp gehen und eigentlich eine große Depression haben und denken, ich kann mich da so ein bisschen heilen, ne, dadurch. Ja. Und meistens geht's nach hinten los. Also, ja, das war halt das Blöde. Und danach war ich erstmal geknickt und dachte auch so, ach Gott, bei mir kauft kein Mensch mehr irgendeinen Kuchen oder eine Torte. Das war zum Glück nicht so. Ich habe ja sogar eher Mitleid bekommen. Also irgendeine Influencerin hat mich entdeckt und dann hatte ich auf einmal, weiß nicht, wie viele Follower dann damals noch bei Facebook. Das war okay, aber es hinterlässt halt Spuren. Ne? So, wo man sagt, also sich auch im Fernsehen lächerlich zu machen, ist noch mal was anderes, aber auch vergleichbar mit dem, in einem leeren Laden zu sitzen. Weißt du, wie so ein Tiger im Zoo. Ne? Du wirst beobachtet und fühlst dich wie auf dem Präsentierteller. Das hat viel gemacht mit mir, ja.
Aber du hast dafür auch gelernt, wie Fernsehen funktioniert und das kam dir ja später dann zugute, oder?
Ja, ich denke schon. Also, oder es kommt mir insofern, ich sag mal, es gibt ja verschiedene Arten. Also, wenn wir jetzt so ein Interview führen oder ich im Fernsehen ein Interview gebe, ist das nochmal was anderes, als wenn ich in so einer Show mitmache. Aber ich vermute, du meinst, dass ich danach tatsächlich nochmal bei einem Format in einer anderen Art und Weise teilgenommen habe und eine etwas distanziertere Haltung hatte. Also ich war etwas lockerer. Ich habe mir da auch nicht mehr so viel erwartet. Ne? Also das schon. Aber ich habe mich schon ein bisschen geärgert, weil ich dachte, ey, ich habe doch selber mal hier, gut, es war Werbefilm und so ein paar Produktionen gemacht. Und ich dachte, ach, das kratzt mich nicht. Aber ich war sehr verletzlich. Ne? Und das war, ich war auch übrigens, ich wurde tituliert als die Emotionale. Das ist immer ganz schön. Man kriegt ja immer gewisse Rollen. Und, und wenn du dir so Backshows und andere Shows anguckst, die Leute werden, der Cast wird immer nach Typen besetzt. Und ja, ich habe die Rolle der Emotionalen leider auch noch sehr gut gespielt, ohne es zu wollen. Ne? Aber na gut, habe ich dazu gelernt.
Bist dann irgendwann zu einer Fuck-Up-Night in Berlin eingeladen worden und konntest dort überzeugen. Wie war das für dich?
Ja, das war zum Glück was ganz anderes. Ne? Also das war ja wie so ein Calling, was ich da hatte, also wo ich dachte, oh, es gibt eine Veranstaltung, weil wahrscheinlich kennt es nicht jeder, da reden Menschen oder da geht es ums berufliche Scheitern, aber auch über persönliches Scheitern. Und da kann ich mir mal das Ganze von der Seele reden und ja, werde nicht mit Eiern beschmissen, sondern die Leute interessiert das, ne, was ich sage. Und das war eine ganz tolle Erfahrung. Das war für mich wie so eine Art Befreiungsschlag. Also während manche sagen, ach, Insolvenz bedeutet für mich, die Schulden erstmal auslagern zu können, war das für mich das, was etwas in mir bewegt hat. Also der große Perspektivwechsel, so würde ich es nennen.
Okay. Und wann war das, die Fuck-Up-Night?
Da muss ich auch wieder überlegen. zum Glück habe ich aber immer mein inneres Bild, meine innere Vita im Kopf. 2015 war das. Also die Veranstaltungsreihe gibt es, glaube ich, seit 2010. Ich bin seitdem tatsächlich auch häufiger eingeladen worden. Habe aber jetzt auch entschieden, das erstmal nicht mehr zu machen. Also ich will jetzt nicht so eine Hausiererin sein. Ich habe sogar die letzten 2 Jahre nach Corona jetzt so eine Art kleine habe meinen Auftritt, sage ich mal, etwas verändert, weil ich mich selber sonst auch langweile und habe aus meinem Buch vorgelesen. Das fand ich viel spannender. Das Gute war, dass ich erkannt habe, dass das Scheitern und Fehler einfach etwas ist, was man wirklich auch mal anders sehen kann oder bewerten kann, für sich selber, aber auch gesellschaftlich. Ne? Und das das ist jetzt so ein bisschen wie eine Mission auch für mich, dass ich sage, dass darüber sprechen. Es geht nicht nur darum, meine Geschichte zu erzählen, sondern etwas anzuregen, ne? Also, dass diejenigen, die mir vielleicht jetzt oder uns jetzt zuhören, denken, ja, habe ich denn Angst? Denn das noch ganz kurz, zu mir kommen viele Menschen ins Coaching, jetzt nicht nur Gründer, wo es darum geht, auch mutig zu sein, ja, auch neue Schritte zu gehen, in die Veränderung zu gehen. Und da ist die Angst vorm Scheitern, genau wie die Angst vor dem Erfolg, häufig etwas, was sie abhält. Ja? Und das finde ich ein wichtiges Thema, darüber zu sprechen.
Ist es ja auch. Also in Deutschland ist Scheitern immer so eine Brandmarkung. Und das ist für einen persönlich dann halt der absolute Super-GAU. Wenn du in die USA guckst, da ist es völlig normal. Und dann steht man einfach wieder auf. Aber hier ist es irgendwie in den Genen verankert.
Richtig, richtig. Auch das mit dem Finger aufeinander zeigen oder so ein bisschen auch die Neidkultur, ne? Das, wo ich gerne das Beispiel immer nehme, dass hier Til Schweigers Honig im Kopf in Deutschland erfolgreich, in den USA irgendwie verkackt. Ja, und das darüber wird dann berichtet und nicht, dass er als Schauspieler ein erfolgreicher Regisseur ist oder gut, jetzt hat er mit seinen Alkoholproblemen Schlagzeilen gemacht damals, darum geht's ja nicht, ne? Aber wir halten uns genau sehr gern an dem Negativen auf und das ist für mich eben auch was, wo man sagen kann, ja, wie bewerte ich denn das? Darf ich überhaupt Fehler machen? Nicht nur im beruflichen Kontext, wie ist die Fehlerkultur in der Firma? Also das ist auch ganz viel in Coachings, dass wir darüber sprechen, dass sich ganz viele Menschen wünschen, ey, wenn ich jetzt irgendwo anfange, ich will Feedbackkultur, ich will eine gesunde Fehlerkultur, so wird das immer genannt, ne? Aber wie sieht die Fehlerkultur in mir selber aus, ist dann eben auch die Frage, ne? Und das habe ich, darauf wurde ich, sage ich mal, richtig mit der Nase gestoßen, das für mich auch mal zu hinterfragen, ne?
Ja gut, aber wenn ich jetzt in eine neue Firma komme, kann ich ja auch nicht erwarten, dass alles nach meiner Pfeife tanzt, sondern da gibt's ja auch feste Strukturen und die kannst du alleine nicht ändern, wenn du da neu reinkommst.
Nee, das ist richtig, das ist richtig. Aber ich glaube, man kann schon daran merken, ja, ist es eine flache Hierarchie oder wie sind die Hierarchien, wie ist die Führungsposition aufgestellt, ne? So, also ein bisschen erahnen kann man schon einiges und das danach aussuchen. Aber in der Hand hat man es nicht. Und das ist ein schöner Punkt, was du gerade sagst, nämlich die Kontrolle. Mhm. Weißt du, dass habe ich noch mal so gemerkt, was Businesspläne, ne? Du kannst das Leben planen, aber das Leben lebt dich oder irgendwie sowas gibt's ja, ne? So ein alle möglichen Sprüchlein und dass man es nur bis zu einem gewissen Grad in der Hand hat, eben auch, wie die Dinge geschehen, aber sich trotzdem drauf einzulassen. Weißt du, das finde ich wichtig.
Absolut, das ist ein sehr wichtiger Punkt und die Fuck Up Night, das war ja so ein bisschen ein Erweckungserlebnis für dich. Das heißt, dass du das auch so ein bisschen umgedreht hast. Wie ging es beruflich für dich weiter, als du dann in Berlin da wieder auf die Beine gekommen bist?
Also genau, die Fuck Up Night hat sehr viel angeregt, nicht nur in mir, sondern tatsächlich auch beruflich. Jetzt nicht Interviews geben, also davon leben tue ich nicht, ne? Also das ist was ganz anderes, sondern dass ich ja eben sehr viel nach Rat gefragt wurde und gemerkt habe, okay, Menschen wollen von mir irgendwas wissen und ich fände es sogar noch schöner, wenn ich das ja auch fachlich untermauern könnte, ne? Nicht nur meinen eigenen Senf dazu beitragen kann. Und dann habe ich eben ja eine Weiterbildung zum systemischen Coach gemacht, weil das auch was war, wo ich gedacht habe, hey, ich traue mir das auch zu, dass ich sage, auch wenn ich gescheitert bin, aber ich hab was drauf, ich kann was. Und gerade diese berufliche Orientierung, das ist ja mein Schwerpunkt auch, diese Odyssee, die ich durchlebt habe, also wie so ein Role Model auch zu sein. Ja, warum das nicht zunutze machen? Da fühlen sich die Menschen auch verstanden. Und wenn ich denen fachlich auch noch, wenn ich Methoden kenne, das ist doch noch umso besser. Und das war so der Weg, da habe ich mich auf den Weg gemacht, Coach zu werden. Ja, und das tut mir gut. Das war wirklich so, wo ich dachte, war doch längst überfällig, ne? Ja.
Wie waren so die Reaktionen? Also du hast ja aus eigenen Erfahrungen sehr viel dann auch erzählen können, was man nicht machen sollte, worauf man achten sollte. Aber gab es da nicht auch Momente, wo die Leute dann gesagt haben, ja, aber du hast doch gar keine Erfolge vorzuweisen. Warum bist du jetzt ein Coach?
glücklicherweise sagen, dass nicht die Leute, die zu mir ins Coaching kommen, denn okay. die gibt's ganz viel. Du kannst zwar hier ein paar Artikel von mir lesen, was ich überhaupt für Kommentare schon erlebt habe. Aber das, was du da gerade sagst, da danke ich dir auch sehr für. Das ist so eine Grundeinstellung, die eben auch diese fehlende Fehlerkultur wieder spiegelt. Ne? Warum muss ich denn beweisen? Also ich hatte mal die Idee, einen Gastro-Ratgeber zu schreiben. Da hat derjenige vom Verlag gesagt, ist ja gut und schön, aber das kannst du erst machen, wenn du so ungefähr so erfolgreich bist wie Tim Melzer. Also wenn du bewiesen hast, das ist genau das. Ne? Ja. Wenn du das bewiesen hast, dann kaufen die Leute das auch. Und ich denke mir, warum denn nicht umgekehrt? Ne? Warum denn nicht, reicht es denn nicht schon, dass ich Fehler gemacht habe, Learnings habe und dich sehr gut beraten kann, worauf du achten musst? Ne? Aber das ist vielleicht noch ein weiter Weg und also ich nehme das nicht persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, dass ich was kann, da vertraue ich auf mich. Es gibt ja auch 100.000 Coaches, ne? Also man ist ja auch als Coach, was ist eigentlich ein Coach? Da bin ich ja auch schon mit konfrontiert. Also, aber da bin ich frei von, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ganz glücklich, dass ich gute Auftraggeber habe, dass da ganz viele Menschen zu mir kommen, die mich genauso gut finden, wie ich bin. Die sehen, so stellt die sich dar, das mag ich. Dann erkennen die sich in Punkten wieder, die ich da angebe, was die Themen sind. Und dann sind auch genau die richtigen Leute bei mir, weil das ist ja auch so die Zielgruppe. Ne? Also ziehe ich die Leute an, die ich mir wünsche und die sich mich wünschen. Ja, der Matchfaktor ist gut. Also da bin ich sehr zufrieden. Ja.
Ja, das ist ja die Hauptsache. Also ich meine, das ist ja jetzt dein Tagesgeschäft, das Coaching, aber du hast ja die Fernsehsendung schon angesprochen, bei der du nach der Backshow warst und in dem Zusammenhang hast du ja nochmal etwas gemacht, was eine gewisse Risikobereitschaft auch gebraucht hat und die Sendung war eine Vollkatastrophe. Was ist damals passiert?
Ja, das hast du schön gesagt. Das war auch ein richtiger Flop. Also so, wo ich sage, ich hangel mich von Katastrophe zu Katastrophe nicht ganz so. Ne? Also um es kurz zu machen, es war so, es kam eine Produktionsfirma auf mich zu. Ich war noch mitten in der Insolvenz und sagte, Martina, sag mal, hast du nicht irgendeine Geschäftsidee oder irgendwas? Wir begleiten junge Gründerinnen, Frauen, eine Sendung für Frauen mit einer weiblichen Mentorin. Und da war ich schon so, geil. Und dann dachte ich, okay, vielleicht habe ich da was und bin da in mich gegangen und wollte erst einen Foodtruck machen und habe danach aber ein kleines Café übernommen, weil sich das so ergeben hat. Also weil ich da auch ein bisschen gejobbt habe und die Bekannte das dann übergeben wollte. Und ich dachte, mit einer bekannten Mentorin zusammen, gut, es ist RTL 2, dann dachte ich, okay, da musst du ein bisschen aufpassen. Ne? Also huiuiui, ne? Wer weiß, wie man da dargestellt wird. Die Sendung, das waren irgendwie 5 oder 6 Teile, die ist nach der zweiten Sendung abgesetzt worden. Und ich wurde erst in der dritten Sendung gezeigt. Also ich hatte Glück gehabt. Da war ein Shitstorm. Also die arme Frau wurde so niedergemacht. Aber ich fand es auch selber furchtbar geschnitten. Das war Heulsusen-TV, ja. Wo ich dachte, also das soll eine Sendung über Gründerinnen sein und man soll ernst genommen werden. Und dann fiel mir wieder ein, ach ja, es war RTL 2. Ne? Was hast du da eigentlich erwartet? Die wollten sich zwar neu positionieren, egal. Ich hatte ein ganz, ganz kleines Café dann. Da hatte ich irgendwie, ich glaube, 500 € Miete oder sowas. Das war wirklich nicht viel. Das war ein laufender Laden. Ich hatte gehofft, ich kann dann so ein bisschen expandieren, ja, dass ich dann noch mein Tortenbusiness ausbaue, dass ich dann nicht noch einen Anbau mache, aber dass dann so ungefähr die Busse vor meinem Laden stehen. Das war so meine kleine Erwartung, wo ich dachte, ach, wenn es im Fernsehen kommt und gut läuft, dann kommen die Massen. Und als das dann so gefloppt war, dann war mir direkt klar, okay, aus dem Traum wird nichts. Und der Winter in dem Laden, der Laden war so klein mit seinen 20 Quadratmetern da, irgendwie da passen 3 Leute rein. Ich habe den Laden ganz schnell wieder abgegeben. Ja, also für mich war das war ein Projekt, ich wollte mich beweisen. Das war dann beendet. Da habe ich die Notbremse getreten und gesagt, so komm, ist gut jetzt. Hat nicht wehgetan, ich habe nicht geweint. Ich habe die Sachen verkauft, ich habe einen Nachmieter gesucht, ich hatte keine Schulden, ich war bei null. Ja, und das war für mich Beweis genug. Und ganz ehrlich, irgendwann werde ich auch noch einen dritten Laden machen. Man könnte auch sagen, lernt sie denn nie daraus? Und ich sage, never give up, ne? Also niemals aufgeben. Trotzdem weiß ich ja auch, worauf ich jetzt mehr achten muss, ne? Also einfach auch auf Rücklagen, die Lage besser einzuschätzen, wo ich sage, ja, heutzutage würde ich denn auch gar nicht mehr alleine machen, ne, dass man einen Geschäftspartner hat, sich die Arbeit aufteilt und so weiter. Ne, also, aber das war auch nochmal eine Erfahrung, wo ich sage, ja, also einem Shitstorm entgangen zu sein, damals im Fernsehen, war eine gute Sache.
Mhm. Und wann war jetzt der erste Moment, wo du wirklich Geld verdient hast?
Lass mich zurückrechnen. es brauchte ein bisschen, also, oder sagen wir es mal so, 2017 war meine Restschuldbefreiung. Mhm. Die Restschuldbefreiung. Dann habe ich noch 3 Jahre diesen Deckmantel da mit der Schufa gehabt. Ab dann rechne ich erst, eigentlich ab 2020. Mhm. Um den Zeitraum habe ich ungefähr meine Weiterbildung gemacht. Da war aber auch so was anderes, das nannte sich Corona. So, und ja. in der Zeit bin ich als Coach durchgestartet, sagen wir es mal so. Mhm. Und am Anfang waren die Zahlen dann eben so, dass man sagt, okay, irgendwie über die Runde gekommen und seitdem ist es okay. Ja, also ich kann jetzt mal anfangen, da können wir vielleicht mal über Money Mindset in einem anderen Podcast von dir mal drüber reden oder sonstiges. Ich kann mal anfangen, mal was zurückzulegen. Das ist ja da jetzt das erste Mal, ne? Es ist nicht viel. Vielleicht sind es 50 Euro im Monat, ganz ehrlich, ne? Ich weiß nicht, ob man mit 50 Euro auch was machen kann, ne? Aber, und das tut gut, weißt du? Ich fange an, mich langsam so ein bisschen zu entspannen und das nach, weiß ich nicht, 10, 12 Jahren, ne? Das war eine lange Zeit.
Ja, aber du musst ja auch so ein bisschen an die Zukunft denken. Jetzt muss ich natürlich wieder den Finanzrocker raushängen lassen, aber das Thema Altersvorsorge spielt da ja auch eine Rolle. Vor allem, wenn man selbstständig ist, da hat man noch mal ganz andere Regularien, als wenn man festangestellt über Jahrzehnte in die Rentenkasse einzahlt. Wie gehst du damit um?
Ja, absolut. Also ich sag mal so, dadurch, dass ich so lange auch arbeitslos oder ALG-II-Empfängerin war, bin dadurch nicht abgesichert, aber habe ich tatsächlich jetzt gar nicht so wenig auf dem Zettel schon stehen. Aber das wird trotzdem, im Moment ist es Altersarmut. Ja, wie gehe ich damit um? Ich fange an, mich damit zu beschäftigen jetzt tatsächlich mal. Ne? Also da klingst du übrigens wie meine Mutter, die auch immer sagt, Kind, denk an die Rente. Und klar, das ist aber auch was ich mit meinen Klienten durchspreche. Ich habe ja auch einige Gründer bei mir und wo man, oder auch einige, die jetzt so um die Mitte, Ende 50 zu mir kommen oder auch schon kurz vor der Rente, die sagen nämlich genau das. Die sagen, ey, ich war so lange selbstständig, ich habe nie eingezahlt, jetzt droht mir die Altersarmut und jetzt muss ich gucken, wie komme ich da noch irgendwie über die Runden. Ja, also ich nehme das schon sehr ernst, also es ist auf der Liste.
Was mich noch interessieren würde, du hast angesprochen, 2020 hast du deine Weiterbildung gemacht und danach ging das Coaching durch die Decke. Wie sind die Leute auf dich aufmerksam geworden?
Na, durch die Decke ist jetzt übertrieben. Da bin ich tatsächlich ein bisschen.
So kam das rüber.
Ja, das ist schön. Da möchte ich auch gar nicht allzu tief stapeln. Ich kann davon einigermaßen leben. Weißt du, ich kann vor allem davon leben, weil ich für Auftraggeber arbeite, die Coachings für Arbeitslose anbieten. Dadurch ist so ein gewisser Geldfluss gesichert. Also ich lebe nicht von Privatklienten. Das könnte ich gar nicht. Also wenn ich das könnte, dann würde es durch die Decke gehen, muss ich sagen. Aber der Vorteil daran ist, dass ich eine gewisse Sicherheit in der Auftragslage habe. Ich habe mehrere Auftraggeber. Ich weiß, wie viel da immer so ein bisschen rumkommt, wenn jemand zu mir kommt. Also da gibt's immer bestimmte Stundenanzahlen und so, das ist anders als im privaten Bereich und das, ja, gibt mir Sicherheit.
Wenn du jetzt zurückblickst, was waren denn so die größten Learnings, die du mitgenommen hast und heute auch umsetzt?
Das waren einige, ich versuch's mal zu reduzieren, also mal auf mentaler Ebene gesprochen, war das, wo ich jetzt immer noch sage, Scheitern ist scheiße, das tut weh. Ja, das ist nichts, worauf ich erpicht bin, aber es hat mich stärker gemacht. Ne? Also und ich habe für mich den Satz etabliert, nur weil ich versagt habe, bin ich kein Versager. Also ich habe gelernt, dass was passiert ist, den Fehler von meinem Wert zu trennen. Und das war der größte Prozess. Ne? Und das ist auch was ich vielen mitgeben möchte, egal, weil viele definieren sich auch darüber, ob sie Single sind oder irgendwas. Ne? Das ist egal. Also genau, meine eigene Einstellung zum Scheitern, meine Risikobereitschaft. Da habe ich auch dran gearbeitet, dass ich sage, okay, Ich fange sehr schnell Feuer, ja. Ich bin Wildpferd. Ich will am liebsten durch die Prärie reiten und ich bin neugierig und komme mir mit neuen Projekten an. Ich bin dabei, ne? Also ich bin eigentlich eine ganz tolle Gründerin, wie ich finde. Aber dass das mit dem Eigenkapital oder wie du es auch sagst, ne, finanzielle Aspekte noch mehr in den Vordergrund zu stellen, das war mit das Wichtigste, klar. Wo ich einfach sage, ich würde nie wieder mit so wenig Rücklagen starten. Und mich absichern, also mehr Modelle der Absicherung finden. Das können ja auch, es geht ja nicht nur um Selbstständige, es ist ja auch so, es gibt ja Arbeitsmodelle, wo man einen Teil auf Rechnung irgendwie arbeitet oder selbstständig ist, einen Teil angestellt und einfach alternative Lebensmodelle für sich auch zu entdecken. Das war für mich auch wichtig und nicht zu sagen, ich setze hier alles auf eine Karte, denn das ist der einzige Weg. Also ja, ich glaube, das war so das Wichtigste. Gibt es noch was anderes? Nö. Und, doch. Das vielleicht noch mal als Letztes. Mein Learning ist so ein bisschen gröber. Da kommt die Sozialwirtin durch, ja. Mhm. Die dann wieder das gesellschaftlich sieht. Ja, die Fehlerkultur steckt eben noch in den Kinderschuhen. Das habe ich gemerkt. Also eben, wie stehe ich zum Scheitern? Wie sieht das die Gesellschaft? Wo könnte man vielleicht noch mal ansetzen und was verbessern oder so? Das war für mich auch ein wichtiges Learning. Denn ganz ehrlich, Ich hätte mir nicht ausgesucht, zu dem Thema ein Buch zu schreiben und darüber jemals zu reden. Aber es ich habe die Chance ergriffen, sagen wir es mal so.
Ich muss ja sagen, ich bin ja auch durch das Scheitern bei der Geldanlage zum Finanzrocker gekommen vor fast 9 Jahren. Und das war ja auch mit Scheitern verbunden. Ich hatte von nichts eine Ahnung und habe dann eine fünfstellige Summe knapp verloren, weil ich einfach keinen Bock hatte, mich damit auseinanderzusetzen. Ui. Ja, und das war mein Learning und da habe ich dann meine Schlüsse draus gezogen, habe mich reingearbeitet, habe das umgesetzt und nebenberuflich dann mit dem Blog, mit dem Podcast losgelegt und es hat Jahre gedauert, bis es überhaupt was abgeworfen hat. Dann war ich jahrelang jetzt selbstständig und das war mir einfach zu langweilig und es war immer das Gleiche und die Konkurrenzsituation war halt auch noch da. Und jetzt habe ich gesagt, so, ich brauche wieder Kollegen, ich möchte was anderes sehen. Ich habe mir einen Job gesucht vor über einem Jahr. Bin damit auch zufrieden. Und was kam dann natürlich? Kritik, ja, du hast es ja nicht geschafft, bist ja gescheitert. Und ja, ich finde das immer so interessant. Deswegen finde ich die Sachen, die du sagst, schon sehr wichtig. Aber man muss immer von beiden Seiten gucken, ne? Also gerade, wenn du sagst, Scheitern ist wichtig und es hat mich vorangebracht, aber auf der anderen Seite hat dir die Privatinsolvenz ja auch gezeigt, wie wichtig das ist, Grundlagen zu schaffen und mit diesen Grundlagen dann durchzustarten. Und das war für mich so wichtig. Ohne die Grundlagen hätte ich das nicht gemacht mit der Selbstständigkeit.
Ja, und was du sagst, also ich akzeptiere ja auch alle möglichen anderen Meinungen, ne? Das ist ja nicht so, dass ich sage, ach, wir müssen nur einfach schöner scheitern und das ist ja auch das, was gerne auch kritisiert wird, so, ach, happy Chaka auf der Fuck-Up-Night-Bühne und wir sind alle froh, gescheitert zu sein, ne? Also, nee, das auf gar keinen Fall und ja, seh ich auch so und gleichzeitig denke ich mir aber immer, Ich will ja gar keine anderen Menschen verändern. Ich will ja nicht sagen, du sollst das und das denken. Fehlerkultur ist so und so. Aber, ja, wie soll ich sagen? Ich fänd's schön, wenn diese Bewertungen, wie etwas war, wie etwas ist, dass das von außen, ja, dass einem das nicht so viel ausmacht. Sagen wir es mal so. Mhm. Kann ja jeder denken, was er will, ne? Wenn du für dich sagen würdest, ja, von mir aus habe ich Geld in Sand gesetzt, aber fand ich jetzt nicht so schlimm, war jetzt für mich kein Weltuntergang. Dann ist das deine Sicht darauf und die ist elementar aus meiner Sicht.
Genau, aber du musst halt deine eigenen Rückschlüsse dann treffen und das kann kein anderer dir dann sagen. Und wenn wir jetzt mal gucken, wir leben in einer Gesellschaft, die sich über Social Media definiert, wenn du jetzt auf LinkedIn guckst und dann ist alles heile Welt und hier super Coach da und ich bin reich, wenn du auf YouTube guckst, oh, ich bin Coach, ich bin reich und willst du auch so leben? Das ist alles Quatsch. Und ich finde diese Scheinwelt halt so schwierig und viele denken halt, man muss genau so agieren, aber das ist ja totaler Quatsch.
Finde ich schön, dass du das ansprichst. Das ist auch so eins meiner Themen, wo ich bin auch nicht so Social Media affin. Okay. Ich gucke mir das an und aber viele sind davon beeinflusst, ne? Gerade Teenager oder jüngere Menschen, die kriegen das so vorgelebt. Und das mit der Scheinwelt, also nicht nur durch KI, wir können ja irgendwann gar nicht mehr unterscheiden, was ist real und was nicht. Also viele Menschen verlieren ja auch den Bezug zu sich selber, zu ihren Werten, zu ihren Gefühlen und denken, das muss so, wie das da gelebt wird. Und haben noch nicht mal eine eigene Meinung dazu. Ne?
Ja. Ja, und das wird halt immer schlimmer. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man für sich selber dann auch Schlüsse zieht und dann eben auch sagt, nee, so möchte ich tatsächlich gar nicht sein. Aber das fällt einem halt schwer, wenn alle so sind.
Ja, und man ist ja tatsächlich auch ein soziales Wesen, ne? Genauso wie man auch als Jugendlicher in der Rock'n'Roll-Welt, in der ich mich befunden habe, dachte, wenn ich Nirvana höre, dann bin ich was ganz Besonderes, Einzigartiges. das waren aber auch viele Menschen, ne? Also das ist das ist so die Frage. Wie kommt man da an sich ran? Wie kann man das wieder etablieren? Die andere Seite der Medaille, und da will ich jetzt gar nicht lästern, ist, dass viele versuchen, hier, ich zeige euch mal, wie ich natürlich aussehe und nicht nur die Achselhaare, sondern das Ungeschminkte, wo ich denke, oh, das ist für mich genauso aufgesetzt, ne? Also genauso aufgesetzt wie diese Scheinwelten, ne? Und ich glaube, da gilt es noch so ein bisschen einen Mittelweg zu finden oder wieder so ein bisschen back to Ursprung zu kommen, ne? Also mal gucken.
Du hast ja neben Voll verkackt auch noch ein zweites Buch rausgebracht, Under Pressure. Die kamen beide über die Münchner Verlagsgruppe raus. Wie ist es denn überhaupt zu den Büchern gekommen?
Ja, also das Voll verkackt war dann tatsächlich so, dass ich mir irgendwann dachte, da war dann meine Risikobereitschaft sehr gut, dass ich gedacht habe, ey, wenn ich da so viel drüber rede und eine Frau Maischberger sich für interessiert, also dann wird's wohl auch noch 3-4 andere Menschen interessieren. genau. Und da war tatsächlich eine Influencer-Kollegin in dieser gefloppten Show, die beim MVG-Verlag war, die hat mir das nicht ermöglicht, aber dann habe ich gedacht, also wenn sie über Depressionen schreiben kann, und das bei dem Verlag da rauskommt, dann wäre das ja vielleicht ganz passend, mich da auch mal zu melden. Ne? Und ich habe eine E-Mail geschrieben, ich hatte kein Exposé, gar nichts. Und die hat sich direkt zurückgemeldet und waren interessiert. Also da so viel zu mehr Mut zum Glück, habe ich mal richtig Glück gehabt. Denn wenn ich das Leuten erzähle, die sagen, wie ich an ein Buch gekommen bin, die haben 100.000 Exposés verschickt oder ganze Bücher. Also das war ein Glücksgriff. So, und dann habe ich irgendwann gesagt, ich liebe das Schreiben, ich will noch mehr machen und das Thema Druck kenne ich selber und ein Workbook finde ich gut und bin da dran geblieben beim Verlag und habe dann eben Under Pressure rausgebracht und ein drittes, mal gucken, bin ich noch ein bisschen dran, ich weiß ja nicht, ob ChatGPT bald selber Bücher rausbringt und Autoren gar nicht mehr gefragt sind, ich weiß nicht, wie siehst du das, wie ist deine Einschätzung?
Tja, ich glaube, da lassen wir uns überraschen, aber ich glaube, so ein Buch, wie du es geschrieben hast, mit Voll verkackt, könnte ChatGPT jetzt nicht so einfach schreiben.
Zum Glück.
Da steckt auch einfach viel zu viel drin und das kann sich nicht mal die KI selber ausdenken.
Das ist wohl auch wahr. Ne? Und das Krasse ist ja auch noch, ich müsste ja eigentlich, manchmal denke ich mir auch so, also Romane könnte ich zum Beispiel gar nicht gut schreiben. Ich habe halt einfach sehr genau mich dahingesetzt. Ich habe mein Buch übrigens in 6 Wochen geschrieben oder 8 Wochen. Ja. Also das ging ganz schnell, aber es war alles präsent. Ich habe das dann nur gut gegliedert und du hast vollkommen recht, das Leben hat das geschrieben. Und ich habe es nur, sage ich mal, wiedergegeben aus meiner Sicht. Und da bin ich sehr dankbar dafür. Ja.
Wie erfolgreich bewertest du jetzt die Bücher?
Also noch bin ich keine Bestseller-Autorin, wenn der Erfolg daran gemessen wird. ich sag mal so, ich hätte mir mehr erhofft, aber es ist auch niemals zu spät. Ne? Also ich glaube, auch ein Buch kann auch nach ein paar Jahren noch sehr erfolgreich werden. Das ist ja manchmal, ich war mal auf der Buchmesse und habe da eine Autorin gesehen, ich habe ihren Namen vergessen. Die hat, glaube ich, 15 Bücher geschrieben. Und der Bestseller kam dann erst bei Buch Nummer 9 oder sowas. Ja, also da muss man auch so viel zu Durchhaltevermögen und dranbleiben. Ne? Ich meine, du hast ja auch schon ein paar Bücher geschrieben. Hast du einen Bestseller? Weiß ich gar nicht.
Nö, nee, ne? Ich habe keinen Bestseller. Ich habe die auch beide im Eigenverlag veröffentlicht.
Im Eigenverlag, ne? Ja, habe ich gesehen, ja.
Und dafür bin ich echt zufrieden.
Super, das ist doch gut. Ne? Ja. Also ich muss sagen, ich bin jetzt fast schon zufriedener aktuell mit meinem Podcast, weil ich da merke, da kriege ich viel schneller eine Resonanz oder da kann ich viel leichter mir Themen überlegen, muss das klar auch schneiden und alles, aber jetzt nicht ein halbes Jahr drüber nachdenken und redigieren lassen und sowas. Also da, wer weiß, wo die Reise hingeht. Ne?
Ja, bei mir ist ja das Schöne, ich kann machen, worauf ich Bock habe. Und ich habe deine Story gesehen und habe gedacht, ja, darauf habe ich Bock. Da würde ich gerne ein Interview machen, weil es einfach auch nochmal ein anderes Thema ist. Und wenn dieser Druck nicht da ist, dann kommen bessere Interviews bei raus. Das ist zumindest das, was ich jetzt festgestellt habe.
Kann ich mir vorstellen, ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel vorgegeben kriegen würdest, mit wem du ein Interview führen müsstest, oder so stelle ich mir das vor, und dann hättest du da gar nicht so Lust drauf, klar, da geht man ja ganz anders ran, ne? Und da fühle ich mich natürlich auch sehr geehrt, obwohl ich vorhin bei der Einleitung dachte, Mensch, das war aber jetzt keine gute Werbung für mein Buch, ne? So von wegen, dass du, wie hast du es gesagt, dass du dich freust, das zu lesen, aber gleichzeitig, dass das schon sehr, ich kann es nicht mehr genau wiedergeben, habe ich mir keine Notiz gemacht. Aber es ist ja ehrlich, weißt du das? Obwohl ich finde, ich habe jetzt kein trauriges Buch geschrieben, ne? Und Rückmeldungen dazu, die ich so kriege, sind immer, dass es viele einfach sehr, sehr spannend sind, sehr viel mitfühlen, aber sich auch sehr viel selbst reflektieren. Und darauf ist es auch angelegt, ne? Weil keiner muss mit dem eigenen Kaffee gescheitert sein, sondern es geht darum, aha, wie hat sie sich gefühlt? Ich habe das ja sehr detailliert beschrieben mit dem Herzstillstand, wo der Strom abgestellt wurde oder wie schlecht ich mich gefühlt habe. Also ich kann, glaube ich, diese Gefühle sehr gut beschreiben. Und das freut mich, wenn das anderen hilft.
Ja, also mir hat es jetzt nicht geholfen, aber ich habe es gerne gelesen und das war aber teilweise schon ja ein bisschen deprimierend, das zu lesen, weil da kam ja ein Ding nach dem anderen. Wir haben ja gar nicht über alle Sachen jetzt gesprochen, die da im Buch vorkommen. Ich kann das Buch auch absolut empfehlen, aber es war hart zu lesen, fand ich, weil die Geschichte einfach einen auch mitnimmt.
Richtig, also leichte Kost ist es nicht, sagen wir es mal so. Also da hast du absolut recht und es ist sowas, weiß ich nicht, ob man das im Sommerurlaub unbedingt lesen muss oder lieber im Winter am Kamin. Das ist tatsächlich auch was, guck mal, ich gucke ja auch sehr viel, höre sehr viel True Crime Podcasts. Ich bin selber so eine, die unglaublich gerne tief in Seelen ein anderer eintaucht und in Schmerz und aber ich gehe da raus und fühle mich danach nicht schlecht. Ne? Und das ist was, das ja muss man so ein bisschen vielleicht mit einkalkulieren. Ich habe auch Kinder vom Bahnhof Zoo 10-mal gelesen. Ne? Okay. Das ist auch keine leichte Kost. Ne? Also ich gebe mir sowas ganz gerne. Also von daher, wer Krimis mag oder wer Horrorfilme mag, der kann mein Buch lesen. Vielleicht kann man es ja so zusammenfassen.
Ja, es ist auf jeden Fall lesenswert. Wir haben auch gar nicht über alle Details gesprochen. Und von daher, wenn sich jetzt jemand nach der Geschichte noch ein bisschen mehr damit beschäftigen will, ich kann es wirklich nur empfehlen. Aber man muss da schon ein bisschen hartgesotten sein. Ich hab's tatsächlich auch immer mit mir selber verglichen und habe so gedacht, warum macht man nach dem Studium das? Warum macht man dann ohne Eigenkapital so eine Kneipe? Und ich hätte es nicht gemacht, aber du hast ja schon gesagt, also man darf da nicht immer von sich auf andere schließen.
Genau, da bist du ja wahrscheinlich wirklich doch ein bisschen mehr Sensibelchen, sage ich jetzt mal ganz liebevoll, ne? als ich das jetzt so gedacht hätte, weil ich dachte, oh, jetzt mit dem Finanzrocker hier, das ist ja dann, das wird dann nicht ein harter Talk, ne? Also ich habe mir ja schon auch deine Podcasts angehört, aber da hätte ich jetzt gedacht, dass du mit so einer starken Sachlichkeit, also wenn man so von Typen ausgeht, ne, Sachtyp, Beziehungstyp, Machertyp oder so, da hätte ich jetzt gedacht, dass du mehr ein Sachtyp bist und ich würde jetzt als meine Einschätzung fast schon sagen, du wirkst auf mich wie ein Beziehungstyp, also dem eben Harmonie, Beziehung, das Zwischenmenschliche sehr wichtig ist, ne? Also nicht, dass du unbedingt Beziehung brauchst. Und natürlich Machertyp, ne? Also ist ganz interessant. Da habe ich dich jetzt auch mal kennengelernt. Das finde ich super.
Ja, ich bin hoch emotional, deswegen mache ich auch einen Podcast, der Mehr Mut zum Glück heißt.
Ja.
Ja, schön, dass wir jetzt darüber gesprochen haben. Ich glaube, darüber habe ich noch nie gesprochen im Podcast, aber nee, das ist ja auch spannend. Und ich möchte halt Interviews führen, wo es um spannende Lebenswege geht und wo man halt dann die Entscheidung auch versuchen kann nachzuvollziehen. Und das ist mir bei dir eben nicht gelungen, aber trotzdem fand ich diesen Weg unheimlich spannend.
Das freut mich, ne? Und das geht aber einigen so, ne? Also das ist so, wo ich sage, man muss nicht immer alles verstehen. Ne? Deswegen. Ja.
Jetzt sind wir ordentlich abgeschweift. Mich würde jetzt aber noch interessieren, wenn du jetzt so zurückblickst, so die letzten 15, 16 Jahre, welche Entscheidung hättest du anders getroffen, als du sie damals getroffen hast?
Also ich sage, das sage ich nicht nur auf meiner Webseite, sondern auch je ne regrette rien. Das ist natürlich so ein bisschen, ja, schon tausendmal gehört. Das Einzige, wo ich wirklich sage, das hätte ich anders gemacht, ist mehr Rücklagen zu haben. Und ich hätte meinen Freund, der mich betrogen hat damals und auch mit anderen Typen anders umgehen sollen. Das ist aber eher was Privates, ne? Also die hätte ich eher früher Beziehung beenden sollen, ne? Aber ansonsten sage ich jetzt ganz ehrlich, ich weiß ja auch gar nicht, wie es anders gelaufen wäre, wenn das nicht passiert wäre, ne? Deswegen fällt es mir ganz schwer zu sagen, das hätte ich anders gemacht. Also ich habe, glaube ich, einiges falsch gemacht, aber ich kann es im Nachhinein nicht ändern. Deswegen bereue ich da nicht viel. Ich kann es nur jetzt besser machen, ne?
Ja, absolut. Würdest du denn sagen, dass sich das Studium für dich gelohnt hat?
Nö. Entschuldigung. Nein, sagen wir es mal anders. Also ich glaube, ich habe damals studiert oder also ich habe ja VWL auch zwei Semester gemacht, das habe ich abgebrochen, beim Film gearbeitet und dann erst Sovi angefangen. Ich wollte immer was Sicheres in der Tasche haben. Ich fand das auch spannend, die Fächer zu studieren. Ganz ehrlich, studiert zu haben, ermöglicht dir, komplexer zu denken, anders an Sachverhalte ranzugehen. Das hat es mir gebracht. Aber für meinen jetzigen Beruf, oder klar, ich bin sozialwissenschaftlich interessiert, für meinen jetzigen Beruf hat mir das nicht viel gebracht. Ne? Vielleicht werde ich auch mal irgendwann Fotografin, dann mache ich da noch mal eine kleine Weiterbildung, Ausbildung. Also, aber im Endeffekt, es ist gut, das gemacht zu haben. Und das war's auch. Ja.
Aber du hast es ja durchgezogen, du hast es ja nicht abgebrochen.
Richtig, genau. Das habe ich durchgezogen, sogar für ein Sovi. Also Sozialwissenschaftler haben ja häufig so Studienzeiten von, weiß ich nicht, 15 bis 20 Semester. Ich war, glaube ich, tatsächlich in den 8 Semestern und dann habe ich 2 Semester gebraucht für den Abschluss, weil ich auch eine empirische Studie gemacht habe. Da bin ich super gut durchgegangen. Da war ich sehr diszipliniert. Also mich selber zu motivieren und eigenständig arbeiten, das konnte ich schon immer gut.
Ja, ich finde es spannend. Also wenn man mal so drüber nachdenkt, du hast es durchgezogen, dir stand die Welt offen und du hast dann eine Entscheidung getroffen, die dich jahrelang zurückgeworfen hat. Und damit bist du aber letztendlich auch gut umgegangen, auch wenn es ziemlich lange gedauert hat.
Ja, hast du schön beschrieben. Also ich bin falsch abgebogen und dann aber auf dem Weg, der vielleicht falsch schien, weitergegangen und der war jetzt für mich richtig. Ne? Und das ist aber auch eine Frage der Bewertung, denn auch da werde ich kritisiert, so von wegen, ja, was redst du über dein Scheitern, was machst du denn da mit Geld und so. Nee, ich mache damit jetzt kein Geld, ich mache auch mit meinem Podcast kein Geld. Aber im Endeffekt mache ich damit, kann ich zum Glück meinen Lebensunterhalt damit bestreiten, dass ich jetzt Coach bin und anderen Menschen helfe und das freut mich.
Hast du dir denn jetzt Ziele für die kommenden Jahre gesetzt?
Natürlich, ich bin ja Coach. Was dürfte ich da anderes tun? Nein, ich habe ein generelles Ziel, das ist so ein Lebensziel oder so ein mittelfristiges bis langfristiges, mit Mann und Mops am Meer zu leben.
Okay.
Das würde ich gerne, genau. Und Mann ist da, Mops ist da, mal gucken, wie lange ist. Molly ist schon was älter, also der Mops. Und das Meer als Zweitwohnsitz, das möchte ich gern dieses Jahr mal so 1-2 Monate im Ausland, vom Ausland aus arbeiten. Das fände ich schön. Für ein drittes Buch schreiben fände ich auch nicht schlecht. Mein Podcast auszubauen, ja, das ist mir auch, ist ein kurzfristiges Ziel. Aber das, ja, Allerwichtigste ist, glaube ich, einfach weiter mir selbst treu zu bleiben, meine Interessen zu verfolgen und immer wieder Neues auszuprobieren. Das ist so ein Dauerziel, ja.
Und die Altersvorsorge anzugehen.
Ach ja, habe ich vergessen. Da sprach die Mutter wieder. Die Mutter Daniel.
Ja, das Gewissen sprach da ins Mikro.
Genau.
Ja, ich verlinke auf jeden Fall deine Bücher und den Podcast in den Shownotes und im Blogartikel. Und zum Abschluss würde ich gerne mit dir nochmal das obligatorische Wordshuffle machen. Das heißt, ich nenne die Begriffe, du sagst, was dir dazu einfällt. Und beginnen möchte ich mit dem Begriff, den du eben schon gesagt hast, nämlich Mops.
Mops, ja, einfach ein Lieblingshund von mir, also wirklich Glückseligkeit, muss ich dran denken, Freude, pure Lebensfreude, aber auch Sturheit, also so ein Mops ist sehr stur, spiegelt vielleicht auch einiges in mir wider, also bei Mops muss ich, ja, denke ich direkt an was Schönes, Positives, Beiges.
Okay, der nächste Begriff ist Berlin.
Ja, Hassliebe, ganz ehrlich. Also ich habe gemerkt, in Köln kann ich nicht mehr sein so richtig, ist mir zu piefig geworden, zu spießig. Okay. Ich bin schon eher Berlin, aber manchmal mag ich dieses rotzige, unfreundliche, ey, was kickst du, ne? Bist du doof oder was? Ne? Also das mag ich nicht so. Das ist mir als Rheinländerin immer noch ein bisschen zu schroff. Aber ich habe mich abgefunden. Ich bin erstmal hier.
Okay. Aber das wird jetzt nicht die Dauerstation für dich sein.
Na, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Never say never. Also man weiß es nicht. Ich bin jetzt auch schon länger hier, als ich es jemals gedacht hätte. Also insgesamt, glaube ich, ja, über 15 Jahre. Ne? Mhm. Aber ich muss so ein bisschen, du in Lübeck, ja, da ist mein Herz auch schon aufgegangen. Das ist mir auch noch ein bisschen, ich möchte lieber Richtung Holland an die Nordsee. Ne? Mhm. Aber da, wo du bist, finde ich auch schon gut. Also da gibt's noch einige Orte, wo ich gerne noch wäre.
Okay. Naja, ich bin über 20 Jahre in Berlin aufgewachsen und ich war auch froh, als ich da weg war.
Hm. Also von aber daher, genau, du bist aufgewachsen, aber bist du Ur-Berliner? Siehst du, das wollte ich nochmal fragen. Das ist immer eine ganz wichtige. Ach, okay.
Ja,
okay.
Also ich bin gebürtiger Lübecker und mit 5 Jahren nach Berlin und da zur Schule, also Kindergartenschule, Abi habe ich da gemacht und dann bin ich abgehauen. Dann habe ich Schnauze voll.
Ja, du, da bist du aber auch einer der wenigen, die hier groß geworden sind, weil die meisten bleiben ja hier, was ich nicht verstehen kann. Die haben oft nichts anderes gesehen und sagen, das ist die beste Stadt. Und ich sag, ja, der ist schon geil hier, ne? Aber gibt auch schönere Orte, ne? Also, ja.
Definitiv. Und ich bin ja in Deutschland jetzt auch ein bisschen rumgekommen. Und ich bin ja in Berlin groß geworden, als die Mauer gefallen ist, ne? Und das war ein ganz anderes Berlin, als es das heute ist. Und ja. Ich finde, es hat sich jetzt negativ entwickelt und ich bin gerne als Touri da, aber leben möchte ich da nicht mehr.
Ja, in gewisse Kieze gehe ich auch nicht mehr. Aber lass uns nicht weiter über Berlin reden.
Okay, dann ist der nächste Begriff Bosshaus.
Oh je, ja, die Cowboys, also eine gewisse Verbundenheit dadurch, dass ich einfach sage, das war schön, dass eben ein Tourleiter mir den Kontakt hergestellt hat. Ich bin jetzt nicht insofern jetzt, dass ich mit dem Sänger oder den Sängern so befreundet wäre, aber mit seiner Frau bin ich noch bei Social Media verbunden. Und das war ein ganz toller Moment. Es war mir unangenehm, dass dieser Abend so verlaufen war damals eben. Ne? So, wo ich sage, oh, manchmal denke ich mir, wenn ich den Sascha nochmal sehe und er hört Fräulein Palisander, nicht, dass der dann noch sagt, ach, das war doch da, wo die Polizei so früh kam. Ne? Aber ja, nee, toll. Cowboy, Jiha, ich war auch auf dem Konzert noch ein, zwei Mal. Ich habe ihn auch das letzte Mal irgendwo auf einer Veranstaltung gesehen. Alles gut, alles fein. Ich mag Bosshaus.
Sehr schön. Der nächste Begriff, du hast ihn eben schon gesagt, Fräulein Palisander ist es.
Genau, Fräulein Palisander, das ist die Personifizierung meines Ladens gewesen. Habe ich mir so überlegt, Vorliebe für Holz, mein Vater ist Tischler. Ich bin mit Holz groß geworden, ne? mit Sägespänen in der Nase so ungefähr. Ich hatte Barbie-Möbel, die hat mein Vater gemacht, so kleine Schränkchen und Tischchen und sowas aus Holz. Das war ganz süß. Von daher, das war gut. Ich war das Fräulein Palisander. Und deswegen fiel es vielleicht auch so schwer, das loszulassen. Ne? Also wie so ein Baby. Das wird auch oft gesagt, wenn man ein Business aufbaut und das ist das eigene Baby. Man will ja das Baby auch nicht abgeben. Ne? Ja. Also das ist ja was ganz Schlimmes. Und deswegen war das so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, dass ich mich damit auch so identifiziert habe, schon durch den Ladennamen.
Mhm. Der nächste Begriff ist Niederlande.
Ja, ich hau von Holland oder wie man es richtig ausspricht. Ich kann leider immer noch kein Niederländisch. Ich habe mal einmal einen Kurs angefangen und da habe ich gemerkt, Rote Koffie, ich kann es nicht aussprechen. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals lernen werde. Ich liebe die Niederlande. Ich war auch sehr oft da in den letzten Jahren. Ich mag die Mentalität der Menschen dort, auch wenn meine Schwester immer sagt, ja, die haben doch ein Königshaus, die sind doch auch stockkonservativ, sage ich, nein, aber die sind immer, die sind trotzdem so ein bisschen mehr open-minded, finde ich, als zum Beispiel in Berlin, das so vorherrscht. Und ich mag die Kultur, auch Frikandel sagt man richtig, also die dicken Pommes, aber am liebsten natürlich das Meer, der Blick. Und da ist das Meer nämlich anders als in Friesland auch immer da, also in Friesland, in Niederlanden auch nicht. Ja, finde ich schön, finde ich naheliegend, ist so vertraut und doch anders, das mag ich.
Mhm. Ja, ich muss dir dabei pflichten. Ich fahre ja jedes Jahr ein, zwei, dreimal auch in die Niederlande und habe dein Buch auch dort gelesen. Und deswegen verbinde ich das auch ein bisschen damit.
Mhm. Interessant.
Der vorletzte Begriff ist die Flotte Rita.
Ja, so viel zur Personifizierung, die nicht gut tut. Ich hätte es nämlich gerade eben fast selber noch gesagt. Mhm. Tatsächlich war das der Name des zweiten Ladens. Zuerst wollte ich ja einen Foodtruck machen. Da passte das auch sehr gut dazu. Und dann habe ich den Namen einfach gelassen. Ja, ist okay. Ich überleg mir immer gern, das sind so typische Berliner Namen. Das Witzige war, ich war mit einer der ersten, die das Fräulein hier gehabt haben damals. Jetzt hieß ja auch jeder dritte Laden Fräulein sowieso, okay. Ne? Also ja, also ich habe das Rad nicht neu erfunden. Nö, Flotte Rita ist neutral. So wie diese ganze Phase auch gewesen war. War schön, ist weg, macht nix.
Okay. Das wären fast tolle Schlussworte gewesen, aber einen habe ich noch und das ist der letzte Begriff Mut.
Mut, ja, das ist gut. Mut tut gut. Mut ist etwas, was mir sehr, sehr wichtig ist. Nicht nur, weil mein Podcast so heißt, sondern weil ich finde, dass jeder davon etwas gebrauchen kann. Mhm. Und dass das hilft, in vielen Lebenslagen mutig zu sein. Und deswegen ist Mut was ganz, ganz Warmes, Schönes gerade. Wenn ich jetzt so von Assoziationen ausgehe, dann habe ich jetzt ein breites Grinsen, was ich jetzt so nicht habe, weil ich meinen Mund soweit gar nicht aufkriege. Aber genau, das ist es.
Ja. Sehr schön. Martina, ich danke dir herzlich für das lebendige Interview. Hat mir viel Spaß gemacht und ich wünsche dir alles Gute.
Ich danke dir ebenfalls, lieber Daniel. Also ich habe auch selten so gelacht, kann ich jetzt so nicht sagen. Okay. Also ein bisschen, ne? Aber ich fand es auch sehr, sehr freudig und lebendig und vielen, vielen Dank.
So viel zum Interview mit Martina Leisten. Schau doch mal bei Martina vorbei, hör dir ihren Podcast an oder lies das wirklich gute Buch Voll verkackt. Die Links findest du wie immer in den Shownotes und im Blogbeitrag. Wir hören uns im April mit der Jubiläumsfolge 50 wieder. Dafür ist meine Leitung zu zwei spannenden Gästen nach Pakistan gegangen. Es ist eine wirklich würdige und tolle Jubiläumsfolge geworden, die du dir nicht entgehen lassen solltest. Wir haben die Aufnahme über Monate geplant und ich bin sehr happy, dass alles geklappt hat und auch, dass so ein interessantes Interview entstanden ist. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal bis dahin alles Gute, ein schönes und erholsames Osterwochenende und sage ciao, bis zum nächsten Mal.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.